Die Diskussionsrunde der Salsa-Szene. Der Salsa-Podcast Wortwechsel. Mit einem Thema. Mit spannenden Gesprächspartnern. Und natürlich mit eurem Gastgeber Holger Bister. Los geht's!
Moin moin zusammen, hallo!
Moin aus dem Süden, hallo!
Moin moin!
Hallo aus Saarbrücken! Das ist eine ganz schön volle Runde heute. Warte mal, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. So, wir haben nämlich da den Luis aus Hamburg.
Servus!
Die Steffi aus Augsburg, bist du richtig?
Ja, also ich bin ursprünglich aus Hamburg, aber lebe in Augsburg.
Richtig. Und du hast dich immer geweigert, zu unserer Party zu kommen, obwohl du in Hamburg bist.
Ja, da habe ich schon so einige Beschwerden bekommen, unter anderem von Freddy und so weiter. Ich gelobe Besserung, ich gebe meiner Family die Schuld.
Das hört ihr bestimmt ganz gerne. Euch sieben, Saarbrücken.
Ja, hallo alle.
Toni, wenn ich jetzt Stuttgart sage, bin ich bestimmt falsch, oder?
Warum? Stuttgart?
Du wohnst in Stuttgart?
Natürlich.
Mittendrin, ja, hervorragend.
Wunderschön Stuttgart, ja.
Ich freue mich, dass ihr alle Zeit habt zur ersten Ausgabe vom Salsa-Podcast Wortwechsel. Es geht heute nicht um eine Person, sondern um ein Thema. Und wenn man sich den Namen anguckt, die heute hier zu Gast sind, dann wird der ein oder andere erraten, worum es geht. Nämlich um Salsa-Festivals. Warum auch immer haben nämlich alle vier Gäste sich überlegt, Mensch, so ein Festival macht voll viel Spaß. Organisiere ich mal. Steffi, nee, ich fange ganz vorne an. Ich spiele euch mal eben ein Lied vor.
Tremendo Festival. ¿Cómo se llama? Uno de mucho. Para ti que buscas diversión, para ti que te gusta bailar.
Yes.
Ja, genau. Naja, genau. Cuba mi mucho. Das Urfestival würde ich es mal nennen, ja. bei uns Kubanern. 2005 war, glaube ich, die erste Cuba mi mucho Veranstaltung in München. Hat einer von euch da schon getanzt?
Ja. Ja.
Nein.
Steffi, warst du schon geboren?
Ja, aber ich war noch nicht in Augsburg, glaube ich. Deswegen hatte ich noch nicht mit dem Salsa angefangen. Deswegen war ich dann noch ein bisschen hinterher.
Bei mir war es mein erstes Jahr, wo habe ich gerade angefangen.
Ach, das ist ja süß.
Ja, da war ich noch jung und knackig.
Ich wusste in dieser Zeit nicht mal, was Salsa ist.
Ja, ich war da schon ein Stück weit aktiv. Seit 2000 hatte ich da mein Portal, latin.de schon, Salsa-Portal, und habe von verschiedenen Salsa-Festivals auch schon Bilder gemacht und berichtet. Da war ich schon mittendrin.
Aber dein erstes Event war doch auch irgendwann kurz danach, oder?
Genau, das war das Latin-Festival 2000, ich glaube im gleichen Jahr, 5 oder 6 tatsächlich, okay. Ja.
Das heißt, die Frage, wer von euch war bei Cuba mi mucho? Luis nicht, Eusi nicht, Steffi nicht, Toni vielleicht?
Also 2005 nicht, aber danach natürlich.
Ja, ich war auch 2008 war ich zum ersten Mal tatsächlich. Ich war nicht beim ersten Mal dabei.
Ich glaube, ich war 2008 das erste Mal dabei und habe gerade mal zwei Monate Salsa getanzt, und zwar hier in einem Unikurs von Raphael Sonnenschein, der das ja auch gemacht hat, das Cuba mi mucho, und der hat Helfer gesucht, und zufälligerweise war in dem Unikurs Emmy als Gastlehrer da, und so habe ich Emmy kennengelernt und bin auch letztendlich zu der Tanzschule gekommen, und der Raphael Sonnenschein hat Aushilfen gesucht fürs Cuba mi mucho und hat das sehr gut verkauft, und so war ich mit, keine Ahnung, 2 Monate Tanzerfahrung auf meinem ersten Cuba mi mucho, glaube ich, 2008.
Sehr cool. Wir hätten uns eigentlich sehen können.
Wir haben uns bestimmt gesehen.
Bestimmt. Bestimmt bist du mir als die Top-Tänzerin aufgefallen.
Ich glaube, nach 2 Monaten noch nicht. Vielleicht war das auch der Grund, warum du dich nicht an mich erinnerst. Weil du dachtest, oh nee, mit der Anfängerin tanze ich bestimmt nicht. Aber es war trotzdem ein sehr beeindruckendes erstes Festival.
Auf jeden Fall. Ja, war ja auch mein erstes. Und hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt.
Voll.
Was waren denn eure ersten Festivals?
Also meins, da muss ich noch ein Stück zurückgehen, war glaube ich tatsächlich 1999 oder 2000 Zürich Festival. Und dann kam München dazu, vom MIMO damals organisiert. Aber das allererste war tatsächlich das Zürich Festival damals, ja. Und das war für mich auch das die Inspiration, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich kam da so begeistert zurück. War ein Mix-Festival, war alles mit dabei, so wie es heute auch ist, sage ich mal. Und ich war absolut begeistert. Und seit damals, sage ich mal, habe ich diese, die hat mich das Fieber gepackt, die Leidenschaft gepackt und natürlich auch mit, dann dort ist auch die Idee entstanden, irgendwann so ein Festival selber zu organisieren. Noch hatte noch Zeit, aber die Begeisterung ist definitiv bei mir, hat dort den Ursprung.
Also für mich war Rueda Festival Stuttgart mein erstes Festival bei Thomas. Und da hat mich tänzerisch erstmal so zum ersten Mal auf kubanische Festival und da habe ich angefangen, kubanisch auch zu tanzen.
Vorher was hast du denn vorher gemacht?
In Saarbrücken gab es vorher nur Linie und es gab eine kleine Gruppe, eine Rueda-Gruppe mit Peter Heinrich und mit denen habe ich Rueda-Festival Stuttgart besucht und dann habe ich direkt das nächste Festival gebucht bei Toni im Oktober.
Ja, wie cool.
Und dann, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Also jeder Festival war ich dann 2 Jahre fast auf jeder Festival.
Wann war das, dein erstes Event?
Ich weiß nicht mehr. 10 Jahre, muss 10 Jahre sein. 2009 ungefähr so.
Das ist auch schon eine ganze Ewigkeit.
Ja.
Also ich war in Europa noch nie auf dem Festival als Schüler. Ich war nur in Kuba auf dem Festival.
Aber warte mal ganz kurz. Angeber.
Nee, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich war in Kuba auf dem Festival und hier hat es sich irgendwie nie so ergeben, zeittechnisch. Und dann war ich schon auf Festivals, aber als Lehrer und nicht als Schüler. Also ich habe es wirklich nie mitgekriegt, in Deutschland so ein Festival als Schüler zu besuchen. Oder in Europa.
Dieses Schweigen, Luis, ist für dich. Ich als Schüler auf dem Festival noch nie. Habe ich gar nicht nötig. Also,
Nein. So wollte ich das nicht sagen. Ich bin nur nicht dazu gekommen. Das war alles. Ich bin einfach nie dazu gekommen.
Okay, jetzt aber die wirkliche Frage. Wieso habt ihr angefangen, ein Festival zu veranstalten? Toni hat sich in Zürich infizieren lassen.
Also bei mir war es definitiv so, ich war, und es geht immer noch darum, also ich wurde davon inspiriert, von den tollen Tänzern und im Prinzip organisiere ich das tatsächlich nur, um den Leuten eine Plattform zu bieten, um sich wiederum von anderen Tänzern inspirieren zu lassen, ja. Und so ihre Leidenschaft entsprechend noch zu vertiefen, zu vergrößern, zu erweitern, das ist für mich und war und ist immer noch die Hauptmotivation, ja.
Also,
ich hatte das.
Nee, fang du an.
Naja, Steffi, Ladies first.
Okay. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich das nie vor. Das war nicht meine Idee, das war nicht mein Wunsch. Ich fand Festivals immer toll, aber ich hatte schon immer sehr viel Respekt davor, was man organisieren muss. Und weil ich halt auch beim Cuba Mucho mitgeholfen hatte und das war ein großes Team und das war schon einiges, was man da machen muss. Ich meine, jeder von euch weiß das. Aber Emilito träumt immer groß und wollte das schon immer machen. Seitdem das letzte Cuba Mucho nicht mehr stattgefunden hatte, war das irgendwie schon immer sein Traum, das in München zu machen. Und dann hat er mich so Stück für Stück dazu gedrängt, das zu machen. Dann quasi, ich wurde quasi reingetäuscht. Erstmal nur so ein Wochenende mit noch ganz überschaubar, ich glaube, 5 Künstlern. Da war so Freddy, Solangel und so weiter waren da. Ich glaube, da waren wir echt nur 5 Künstler. Und da meinte ich, ja, okay, das ist dann halt wie ein Workshop-Wochenende. Das kriegen wir ja auch hin. Ja, das wird schon klappen. Und dann hat er leider für das nächste Jahr einfach mal ein paar Künstler schon Bescheid gesagt und plötzlich waren es mehr Künstler und plötzlich war es ein großes Festival und plötzlich war es in der Kongresshalle in Augsburg und dann einmal drin konnte ich natürlich auch nicht aufhören. Das heißt, wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen, weil gerade wenn du da, ich glaube, jeder von uns steckt da sehr viel Herzblut rein und die Festivals haben ja auch so unterschiedliche Charaktere und das ist vielleicht ein bisschen kleiner, alles sehr auf einem Punkt, so sehr familiär und also ich bin eigentlich vor der Entscheidung, als Emmy das eine Jahr nicht da war, ob ich es überhaupt mache und wollte es eigentlich nicht machen und wollte es eigentlich absagen und jedem, den ich es erzählt hatte, der kam zu mir und guckte mich gefühlt mit Hundeaugen an, so dass ich irgendwie 2 Monate versucht hatte, diesen Post zu machen. Ich mache es dieses Jahr nicht aufgrund von Burnout-Gefahr und dann kannst du es nicht und dann machst du es trotzdem und naja, ich glaube, das geht allen von uns so, weil ich glaube, keiner von uns macht wahnsinnig viel Gewinn damit. Aber es geht halt um Herz und Leidenschaft und ja, wie Toni sagte, um den Leuten irgendwie eine Plattform zu geben. Du magst es dann nicht mehr missen.
Ja, verdient einer von euch damit Geld?
Also wir nicht.
Nächste Frage.
Also ich sag mal so, dadurch, dass wir ja mehrere Festivals haben im Jahr, ich mache das dann alles auch nicht alleine, sondern mit dem Team und vor allem mit dem Kia, meinem Hauptpartner, seit vielen, vielen Jahren. Geld verdienen tatsächlich begrenzt. Es gibt manche Festivals, da macht man natürlich Verlust, ja. Die werden dann subventioniert von anderen Festivals. Wenn jetzt gar nichts überall übrig bleiben würde oder wenn man ständig viele tausend Euro Verlust machen würde jedes Jahr, ich glaube, das können die wenigsten privat auffangen oder durch Tanzschulen vielleicht noch. Aber Ziel ist es, dass man zumindest natürlich möglichst mit einem oder mehreren Festivals, die man dann pro Jahr macht, ein bisschen über Null zu kommen, idealerweise. Aber also natürlich, also reich wird man davon definitiv nicht, ja. Also es ist immer ein Kämpfen von Anfang an. Ich sage immer, man startet bei Null. Das Risiko ist jedes Jahr, sagen wir, fast gleich. Es kommen auch andere Festivals dazu. Die Festivallandschaft oder die Besucher, die Strukturen verändern sich zum Teil, das Publikum. Es gibt auch neue Tänze zum Teil, wie jetzt Kizomba oder Bachata. Von daher gibt es da immer wieder Verschiebungen und man hat immer natürlich ein unternehmerisches Risiko dabei. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist.
Ja. Also ich glaube, grundsätzlich macht wahrscheinlich jeder von uns mit Festivals Verlust, wenn man mal die Arbeitszeit mit einrechnen würde, weil ich fürchte, also zumindest ist es so bei uns, dass die Null, die wir erreichen wollen, damit man wenigstens irgendwie keinen Verlust macht, da sind die ganzen Arbeitsstunden, die davor reingehen, zumindest bei uns nicht mit eingerechnet. Aber man macht einen großen Gewinn im Herzen.
Oh. Das hast du schön zusammengefasst.
Das fasse ich auch ehrlich gesagt regelmäßig für mich zusammen, wenn ich also an die anderen Seiten denke.
So Mantra vor dem Spiegel.
Ja.
Die Künstler, die ihr bucht, also ich kann ja jetzt sagen, die ihr bucht, weil ich habe ja mein Festival oder unser Festival an den Louis abgegeben und die Vero und das Team. Deswegen kann ich ja jetzt, ich bin ja der Einzige, der völlig entspannt sagen kann, ihr Armen.
Danke. Ja.
Aber die Künstler, die ihr bucht, die wollen ja mehr als nur Liebe haben.
Ja, ist ja auch richtig irgendwo.
Ja. Ja, die Künstler natürlich bekommen ihre Gage, die entsprechend vereinbart wird und wurde. Klar. Das, und die Leute zahlen natürlich auch einen Preis dafür, ja. Der Preis ist, denke ich, gerechtfertigt. Er ist nicht niedrig für viele Teilnehmer natürlich, aber um das wirklich wirtschaftlich zu machen, müsste der Preis eigentlich locker doppelt so hoch sein, pflege ich immer zu sagen. Aber natürlich ist es am Markt schwer, jetzt durchzusetzen. Aber die Künstler, viele leben davon, klar. Da sind Gagen vereinbart, die wir natürlich auch dann alle zahlen, selbst wenn wir Verluste machen.
Du sagst gerade, die Preise müssten höher sein. Wenn ich mir jetzt mal die Festivals, die großen Festivals der Kollegen in Berlin oder Düsseldorf angucke, die haben ja teilweise deutlich höhere Preise. Also wenn ich überlege, Düsseldorf-Festival, klar, ist im Hilton, ne, hat halt deutlich mehr Tanzflächen als die Festivals bei uns, aber Da kostet samstags abends, ich hab's nicht im Kopf, 60 Euro oder sowas, ne, die Party. Ich müsste jetzt nachgucken, nicht, dass ich was in den am Max jetzt irgendwie was Falsches unterstelle, aber es ist relativ teuer. Also für unser Verhältnis.
Für kubanische Festival schon. Für kubanische Festival schon ein bisschen teurer. Aber
genau.
Das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Bachata. Die Artisten in Bachata sind ja auch ein bisschen teurer. Trotzdem die Pässe sind ja auch ein bisschen günstiger jetzt als die kubanische Festival. Ich weiß nicht, ob Toni damit gleiche Meinung ist, aber die Artisten in Bachata, vor allem Bachata Festival, sind die schon sehr hoch. Und die Pässe sind ein bisschen günstiger trotzdem.
Ja, also wir versuchen, sage ich mal, die Preise ein Stück weit doch so zu machen, also ein Stück weit auch, sagen wir mal, über dem Durchschnitt zu halten. Und natürlich immer im Verhältnis gesetzt zu der Anzahl Künstler, die wir haben, zu den Locations, die wir anbieten. Das ist manchmal nicht einfach, auch den Festival-Teilnehmer zu vermitteln.
Ich muss ganz kurz einwerfen. Ja. Ich hab dem Max etwas Unrecht getan. Es sind 30 Euro am Samstagabend bei ihm.
Ja.
Die Hälfte günstiger, geht ja.
Also 30 Euro, ja. 30 Euro. Wie viel nehmt ihr für die Party am Samstagabend?
Also bei uns wären es circa 35 Euro.
Ihr seid sogar teurer.
Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich möchte eigentlich wenig anbieten, was jetzt unter einem gewissen Preis ist, den ich für gerechtfertigt halte und idealerweise der dann auch natürlich den der Markt für gerechtfertigt hält. Aber wenn ich persönlich oder wir persönlich ein Festival oder auch nur einen Abend zu einem Preis dann verkaufen müssten, den wo ich denke, das ist es einfach nicht wert. A, vom Künstlerischen her, was die Leute wirklich geboten bekommen. Wir haben Weltklasse-Shows zum Teil von tollen, tollen Künstlern. Ja, da brauche ich jetzt nicht mit Vilma Maria, Alberto Valdez oder Seo oder Aneta Hospanes. Alle, ihr kennt die alle, die sind alles Top-Künstler, die arbeiten, die trainieren. Und da 35 Euro für einen Galaabend, wo man tolle DJs noch dazu hat und Showprogramm und internationale Gäste. Ich weiß, es ist für manche einen viel. Ich selber halte es für gerechtfertigt. Wir holen so viele Leute her, zahlen noch on top Locations und Schema. Ich will mir das Ganze jetzt nicht runterbeten, aber es sind nun mal sehr viele Kosten und wenn es dann dazu kommen sollte, dass ein gewisser Preis vom Markt nicht mehr bezahlt wird, dann sage ich ehrlich, würde ich lieber aufhören, als irgendwas anzubieten und das nicht mehr so geschätzt wird, wie es eigentlich geschätzt werden sollte, aus meiner Sicht heraus. Ja.
Ich denke auch, dass sehr oft halt ein falscher Vergleich gemacht wird. Es wird halt geguckt und gesagt, ja, für eine normale Sizer-Party zahle ich 5 Euro oder was ich und jetzt zahle ich 35. Aber ich sag mal, wenn man hier auf eine normalen Party gehen würde, die nichts mit Latin zu tun hat, bist du auch schon mit 15 Euro Eintritt dabei. Also für eine ganz normale Party ohne gar nichts. In Hamburg 15 Euro, ja. 10 bis 15 Euro auf dem Kiez ist komplett normaler Preis. Und da hast du nichts Spezielles. Und ich glaube, für 35 Euro mit Shows, mit DJs und was schon alles erwähnt wurde, ich glaube, das ist, also wer da meckert, der sieht halt wirklich den Hintergrund nicht, was da alles hinterher läuft.
Ja, ich denke, muss man auch hier unterscheiden zwischen zwei Publikum. Es gibt Salsa-Publikum oder die Festival-Publikum, die gehen auf Festivals, die nehmen auch den Fullpass. Und es gibt der lokale Publikum, der eigentlich 3 oder 4 oder 5 Mal in der Woche kostenlos tanzen geht. Und der schätzt diese Festival oder die Shows meistens auch nicht. Da gibt es kleine Unterschied.
Ja, für den ist es normale Salsa-Party, ne?
Für sie ist es normale Salsa-Party, für sie, ob es Show ist. Also wir haben jetzt auch ein bisschen das Problem damit, sobald ich über 20 Euro schon komme, beschweren sich alle. Also bei Festival.
Ja.
Manchmal auch mit Konzert und finden 25 Euro schon teuer.
Ja, das ist auch ein anderes Problem. Konzerte kannst du ja kaum in Deutschland machen, das heißt ja Konzerte, weil keiner will mehr als 30 Euro zahlen für 17 Mann auf der Bühne.
Ja, ja, dann kriegst du auch immer nur zwei, du kriegst auch eigentlich nur Havana de Primera verkauft und Los Van Van noch vielleicht.
Ja, aber das ist mangelnde Aufklärung. Da müssen die Tanzschulen und die Tänzer und die Lehrer alle dran arbeiten, dass wir die Schüler aufklären, was wo unsere Musik herkommt. Und es kann halt nicht sein, dass wenn ich mit teilweise unterwegs bin auf Festivals und Musicality erkläre mit Leuten, die seit 10, 20 Jahren tanzen und dann sage ich hier Los Van Van und dann kriege ich Fragezeichen in den Augen, dann frage ich mich, ob sie bis jetzt richtig aufgeklärt wurden, was wer ist. Weil wenn du natürlich jetzt ein Konzert machst auf einem Festival mit einem Künstler, der Elito Reve ist und Van Van und 80% der Salsa-Szene kennt den Namen nicht, obwohl sie auf jeder Party das so tanzen, ist mangelnde Aufklärung der Tanzschulen. Und dann nehme ich mich auch mit rein, also nicht nur, also ich bin ja auch Tanzlehrer, daher glaube ich, müssen wir als Veranstalter, als Tanzlehrer, als Tänzer einfach die Schüler mehr aufklären, was für Bands gibt es, was für Musik hören wir. Und wenn es ein Konzert da ist, dass man auch alle gemeinsam gleichen Strang sieht. Das heißt, wenn jetzt in Saarbrücken zum Beispiel Leonie Torres ist, dass man überall Werbung macht, die Leute gehen dahin, dass Leonie Torres, bla 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 und so weiter, dass man halt sich gegenseitig bestärkt.
Ja, da kann ich absolut zustimmen. Bei uns hat sogar ganz süß, bei mir in den Stunden müssen die Schüler immer raten, von wem das Lied war, was ich gerade gespielt habe. Und dann kriegen sie ein Mao-Arm zugeworfen oder irgendwas anderes Süßes. Und daraufhin hatten Schüler alle Bands oder alle wichtigen Bands, na sagen wir mal nicht alle, aber viele wichtige Bands sind bestimmt 20 oder so mit Name und Bild ausgedruckt und bei uns über den Spiegel gehängt, sodass inzwischen, wenn sie keine Ahnung haben, von wem das Lied ist, sie zumindest ein paar Namen reinrufen können und sich dann irgendwie so ein paar Sachen merken können, aber also das ist auf jeden Fall schwierig. Wir merken es auch, wir haben, oder in München hast du es oftmals gemerkt, dass wenn du auf Konzerten warst, du gedacht hast, wieso, hier sind doch so viele Tanzschulen, wo sind die alle? Weil wir normalerweise immer die Einstellung hatten, wenn wir ein Konzert in München oder auch in Stuttgart, ich kann mich noch an das letzte Havana Primera Konzert in Stuttgart erinnern, wo wir mit der Tanzschule, weil es keins in München gab, mit dem Bus nach Stuttgart gefahren sind und wir vor die Location gefahren sind und alle dachten, jawohl, Havana de Primera ist da. Und dann kamen leider nur wir Deppen daraus. Aber normalerweise versuchen wir immer Kurse abzusagen oder zumindest das allen, ich meine, du kannst die Leute ja nicht zwingen, aber zumindest irgendwie alle Leute dazu zu motivieren, dahin zu gehen. Es ist manchmal schwierig. Du hast manchmal Schüler, die wollen einfach nur tanzen. Die wollen auch nicht die größten Tänzer oder größtes musikalisches oder Timba oder Afro oder Rumba. Die wollen einfach nur ein bisschen Zeitvertreib und Leute kennenlernen. Und an die kommst du natürlich schwieriger ran. Das heißt, ich glaube, die werden sich jetzt nie so super krass dafür interessieren. Aber wenn du ihnen die Chance gibst, werden dich immer manche Schüler überraschen, die dann daherkommen und sagen, hast du schon das neue Album von dem und dem gehört? Und du dachtest, Moment mal, wieso hat mein Schüler das vor mir gekauft? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Also es hat viel mit Erziehung zu tun. Aber
habt ihr nicht das Problem auch, ich denke, das hatte auch jeder Stadt. Die lokale Publikum unterstützt nicht unbedingt das lokale Festival.
Ja, das auch,
Vielleicht habt ihr, und das gilt für Festival genau wie für den Konzert. Also letztes Jahr bei Alexander Abreu in Saarbrücken, eine Tanzschule oder eine Tanzlehrerin von einer großen Tanzschule in Saarbrücken meinte, ich hätte eine bessere Band buchen sollen und nicht Alexander Abreu.
Ich weiß nicht, ob ich die beim Konzert dabei gehabt haben wollte.
Du hättest Shakira buchen sollen, vermutlich, oder so.
ich wusste auch nicht, wie ich antworten soll. Aber bei Belletage, wir hatten fast über 600 Leute. Ich kann sagen, vielleicht 80 Leute aus Saarbrücken.
Das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß, wir hatten einmal ein Mayimbe-Konzert, Luis, vor 4, 5 Jahren. Ich weiß gar nicht, ist schon was her. Und da waren es 80 Leute oder so, ne?
Ich glaube, wir waren schon über 100. Ich glaube, es waren 100 in etwas. Aber es fehlten auf jeden Fall über 50%, um die Einnahmen zu decken. Das war
echt traurig, ja.
Ja, und deswegen auch die Konzertabende oder die Party, die Gala-Party im Festival, die lokale Publikum sind nicht bereit, dafür zu zahlen.
Ja, das ist halt die Frage wiederum auch ein Stück weit, für wen sind die Festivals? Was ist wirklich das Publikum von den Festivals? Idealerweise, gebe ich euch allen recht, sollte es eine Riesenparty sein, wo alle, die Salsa lieben, tatsächlich einfach hingehen. Es ist unser aller Hobby, lass uns da gemeinsam mit vielen Leuten, da kommen ja auch ganz viele, die extra dafür anreisen, die zahlen Hotel, die zahlen Flüge, die geben 1.000 Euro aus für ein Wochenende, und die Leute, die hier 20 Kilometer weit weg wohnen, die sagen sich, oh nö, 30 Euro ist mir viel zu teuer, da gehe ich nicht hin. Die Frage ist, warum? Genau. Warum gehen die nicht hin? Da ist eine tolle Band, da sind tolle Tänzer, da sind viele aus Gleichgesinnte aus anderen Ländern. Aber ja, die Lokalen fehlen häufig. Die gehen auf irgendeine lokale Party, die vielleicht auch von einer anderen Tanzschule, die organisiert wird, die auch jeden Monat vielleicht stattfindet. Die gehen da lieber dorthin, zahlen 5 bis 10 Euro und das war's, ja. Die Frage ist, woran liegt das? Wie kann man sowas ändern? Es ist nicht einfach, aber da müssten wirklich alle dann Tanzschulen, lokale Tanzschulen idealerweise an einem Strang ziehen und so ein Festival unterstützen, ja. Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder den Punkt auch, dass natürlich jede Tanzschule viel Arbeit hat, mit sich selber beschäftigt ist und guckt, dass der Tanzschulbetrieb laufen kann und auch diese monatliche Party nicht unbedingt jetzt verschieben will wegen dem Festival. Das sind alles so Punkte, die zusammenkommen, sage ich mal, ja.
Ich meine, grundsätzlich, wenn es eine regelmäßige Party ist, dann sehe ich das auch meistens nicht als so problematisch, weil, wie du schon sagtest, es sind nicht alle Leute Festivalgänger. Also gerade auf Festivals wird ja viel Timber und viel Power und keine Ahnung, und das gefällt uns allen. Aber ich weiß auch, dass es einfach Leute gibt, die wollen vielleicht schon um 10 auf die Party und sind um 12 dann auch bedient, weil die wollten halt einfach nur mal kurz raus. Also ich glaube, das ist was man nicht ganz verhindern kann, aber grundsätzlich mehr Zusammenhalt oder Werbung für Festivals oder Konzerte oder sowas machen, ist natürlich schon wichtig. Ich kann verstehen, dass man jetzt nicht immer die Zeit hat, sich alle Festivals anzuschauen, weil dafür gibt es inzwischen einfach zu viele. Konzerte sind da schon übersichtlicher. Also wenn da was in der Nähe ist, kann man, finde ich, schon eher drauf aufmerksam machen. Aber allgemein den Leuten irgendwie so den Horizont zu öffnen, ey Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut euch mal nach Festivals um, fragt uns nach Festivals. Ich glaube, antworten tut jeder gerne. Geht auf Konzerte, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich nehme zum Beispiel ganz oft zum Aufwärmen irgendeine Live-Version auch von einem Lied und dann müssen sie da durch Konzertstimmung durch und alles irgendwie mitmachen. Falls es zu schlimm wird, drehe ich mich einfach nicht mehr um, dann müssen sie irgendwie so mit, aber sie überleben es immer und sind dann auch ganz gut außer Puste, aber dass sie einfach mal so mitkriegen, wie sich das überhaupt anhört, was da passiert. Also einfach mal den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass die Tanzschule schön und gut ist und wir uns alle freuen, dass sie da sind, aber dass sie auch mal woanders was ausprobieren müssen.
Steffi meinte, es sind halt viel mehr Events geworden. Merkt ihr das auch? Und wie ist die Zusammenarbeit eurer Meinung nach in der Community?
Ich habe da eher weniger Erfahrung, würde ich sagen. Ich bin ja erst seit ganz neu jetzt in der Festivalszene, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen, aber man kriegt schon so mit, also als Tanzlehrer hatte ich ja schon öfters, dass ich schon gedacht habe, okay, krass, jetzt bin ich zweimal gebucht worden, ein Wochenende hier, das andere Wochenende da, und die Städte sind voneinander vielleicht eine halbe Stunde, Stunde mit der Bahn entfernt, nicht mehr. Und da frage ich mich dann auch so, okay, kann man vielleicht die Termine nicht irgendwie anders regeln, dass sie nicht vielleicht gleich eine Woche hintereinander sind? Weil es ist ja im Endeffekt, bin da nicht nur ich das, das waren irgendwie dann 6, 7 Lehrer, die eine Woche vorher in der Stadt waren und eine Woche später eine halbe Stunde weiter entfernt waren. Und das ist ja eigentlich theoretisch das gleiche Publikum. Das war das Einzige, was ich mitgekriegt habe. Aber so als Veranstalter selber bin ich da ja noch relativ neu.
Also was ich so mitbekommen habe, ist dadurch, dass natürlich mehr Festivals es einfach gibt, wird es schwieriger. Früher hast du eigentlich immer versucht, dass du nicht am gleichen Wochenende dein Festival hast oder mit mehr zeitlichem Abstand. Ähnliches Beispiel ja auch wie bei dir, Luis, dass halt einfach, dass man vielleicht nicht zwei Sachen in einer ähnlichen Ortschaft mit kurzem Abstand hat. So hat man ja früher auch immer so ein bisschen versucht, wenn jetzt gerade im Juni schon ein großes Festival ist, dann versucht man seins nicht auch noch gerade im Juni zu packen. Das wird dann, jetzt gibt es fast jedes, also außer dieses Jahr, gibt es fast jedes Wochenende irgendwo ein anderes Festival. Das heißt, es wird schon mal schwieriger, überhaupt freie Wochenenden zu kriegen. Das heißt, wo wir uns jetzt beim Juvengo de Cuba immer nur noch dran orientieren, ist, dass wir zum Beispiel möglichst nicht so super dicht bei Toni sind, obwohl ich glaube, da ist zum Glück auch zwischenkommunikativ kein Problem. Wir reden immer und machen auch gern Werbung füreinander. Ich glaube, da gab es noch kein Problem, aber dass wir da irgendwie versuchen, ein bisschen fern zu bleiben. Und was wir tatsächlich auch schon mal ein Jahr hatten, ist, es gibt in Augsburg noch ein anderes Salsa-Festival. Das ist nicht ganz so streng kubanisch und hat auch so ein bisschen anderes Publikum, also ist mehr gemischter und es hat auf jeden Fall ein anderes Publikum. Das heißt, in vielen Sachen würden wir uns gar nicht so überschneiden. Aber wir haben ein Jahr beide das gleiche Datum veröffentlicht, exakt das gleiche Datum. Und daraufhin sind wir dann tatsächlich umgezogen, weil wir gesagt haben, auch wenn vielleicht es nicht wahnsinnig viele Überschneidungen gibt, es ist einfach schwachsinnig, in einer kleinen Stadt wie Augsburg zwei Festivals am gleichen Wochenende zu haben und sind dann zwei Monate später nochmal wieder umgezogen, um das zu verhindern. Aber klar, es wird einfach, es wird immer schwieriger, irgendwas Freies zu finden, dass du möglichst keinem auf den Fuß treten würdest. Ich weiß, dass dieses Jahr hat irgendein anderes Festival, ich weiß jetzt leider gerade nicht wo, wäre auch gleichzeitig zum Beispiel gewesen mit unserem Festival. Da hast du dann natürlich immer mehr Konflikte mit den Künstlern, weil die bei beiden eingeladen sind oder so. Ich glaube, man versucht das irgendwie zu verhindern, aber es wird halt definitiv immer schwerer.
Also ich sehe das auch ähnlich. Also es gibt immer wieder natürlich Terminkonflikte, sage ich mal, sei es, dass Festivals zu nahe liegen, terminlich, aber räumlich auseinander. Wenn jetzt eins in Hamburg ist, das hatten wir ja, glaube ich, mit jemandem, der im Call ist, auch im Podcast. Da waren wir eine Woche, zwei Wochen, sage ich mal, auseinander. Das andere in Stuttgart, das hat sich jetzt nicht groß behindert gegenseitig. Wenn jetzt aber natürlich räumliche, zu der terminlichen Nähe noch eine räumliche Nähe kommt, dann ist es natürlich schwierig. Insgesamt kommen immer mehr Festivals hoch, sage ich mal, auch im nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, Zentraleuropa. Ja, von daher wird es immer mal Terminkonflikte geben. Und es ist tatsächlich, man spricht sich ein Stück weit ab mit den Leuten, die man auch kennt. Aber wenn dann jemand Neues auf den Markt kommt, der plant einfach. Und in der Regel, ja, fragt er dann nicht noch rum, weil es ist per se schon einen schweren Termin zu finden, eine Location zu finden, die Künstler entsprechend zu buchen, die ja dann auch in ganz Europa oder auf der Welt unterwegs sind. Also das alles in einen Einklang zu finden, ist bei der immer größer werdenden Festivaldichte dann nochmal schwieriger. Ja, lässt sich nicht vermeiden, aber ich denke, man sollte zumindest versuchen, eine räumliche Nähe und eine terminliche Nähe definitiv zu vermeiden. Also da, wenn das nicht stattfindet, dann ist, das frage ich mich tatsächlich, ob die Leute da ein bisschen nicht mal ein bisschen nachdenken können oder vielleicht auch mal ein Ego zurückfahren können und der Szene zuliebe sich irgendeine Lösung finden gemeinsam.
Ich erinnere mich zurück an Cuba y Mucho. Wie gesagt, 2008 war ja das erste Jahr von Steffi und mir. Gemeinsam, ganz romantisch in München.
Warum? Ich bin da.
Ich bin gerade so romantisch, deswegen.
Ich hab leider den Workshop-Plan nicht mehr von damals. Ich habe meine ganzen Papierunterlagen irgendwann alle weggeworfen. Ich habe ihn lange noch gehabt. Ich habe sie irgendwann alle weggeworfen. Aber der Workshop-Plan oder das Festival sah eigentlich 1:1 genauso aus wie die Festivals, die ich im letzten Jahr besucht habe. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Es gibt tagsüber Workshops, jeweils irgendwie eine Stunde Zeit zum speziellen Thema. Dann gibt es 5, 6 Räume, in denen parallel Kurse stattfinden. Und abends gibt es dann eine Party. Da hat sich nicht so viel verändert. Ist das das Nonplusultra? Sind wir als Veranstalter zu feige oder sind wir fantasielos?
Also ich muss sagen, da machst du aber nicht bei Redern sein. Das war anders dieses Jahr.
Holger, du warst nicht auf vielen Festivals letzte Zeit.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe die letzten 2 Jahre war ich ziemlich faul, ja. Das ist richtig. Ja,
also zurzeit gibt es auch viele Bootcamps. Also du findest jetzt fast viele Festivals organisieren Bootcamps, was früher nicht gab. Also jetzt die Sommerfestivals, die machen auch viele Beachparty, Poolparty und so weiter. Wie Kroatien oder Kuba, Tunesien. Und es gibt auch Rumba Bierta jetzt, was also wir oder jetzt auch Luis dieses Jahr auch gemacht hat, auch so ähnliches wie Rumba Bierta, so auch so ein Thema. Und da sind halt Neues, die früher gab es die nicht.
Ja, wir haben jetzt auch mehr Theoriestunden damit. Ich hatte die Idee vor 3 Jahren oder sowas und habe sie mir in den Kopf gesetzt und wusste, es werden nicht wahnsinnig viele Leute zu Anfang in diese Theoriestunden gehen. Aber ich hatte immer gedacht, ich kenne viele Festivalbesucher, die wollen eigentlich alle 5 Workshops am Tag machen, sind aber konditionell zwischendurch einfach mal durch. Und dann habe ich gesagt, warum bietet man da nicht eigentlich so einen Theorie-Workshop an, gerade sowas wie Musikalität oder das ganze Thema Orishas oder Rumba oder Geschichte oder sonst was. Das sind so viele wichtige Themen, die dir da halt auch aus erster Hand erzählt werden können. Und du verschwendest quasi nicht eine Stunde von dem kostbaren Wochenende, aber du kannst deinem Körper mal eine Pause gönnen. Ich muss sagen, das sind weiterhin nicht die vollsten Kurse, aber die Leute, die drin sind, kommen mit einem Strahlen wieder raus, weil es halt natürlich so, ja, ist halt mal so ein bisschen was anderes. Oder auch so Percussion hatten wir auch mit drin oder Cantus und all sowas. Ist jetzt nicht das Lukrativste, wie gesagt, das sind kleine Kurse, aber es ist trotzdem ist eine Herzensangelegenheit. Ja.
Aber ich glaube, jetzt ist auch die Zeit dafür. Ich glaube, wir haben sowas auch, Theoriekurse und sowas alles. Und ich merke in den letzten Jahren, der Zuwachs wird mehr, die Fragen werden mehr. Und ich glaube, Deutschland ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo viele Tänzer sich auch jetzt fragen, was gibt's da noch? Also ich tanze jetzt seit 10 Jahren und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht weiter, was kann ich machen? Und dann kommt dieser Theoriekurse eigentlich immer ganz cool. Und wie du schon sagst, die kommen da immer raus mit so einem, oh mein Gott, was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht? Das ist immer ganz cool, das zu sehen. Und ich sehe auch, dass da sehr viel Zuwachs ist, aber auch, dass die Leute halt auch sich langsam vertiefen wollen, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Festivalgänger, wenn man unterteilen sich halt so in 2 großen Gruppen. Es gibt die, die einfach nur für die Partys kommen, von weit weg, die einfach nur Spaß haben wollen. Und es gibt diese, die halt wirklich noch was lernen wollen, was sie bei sich nicht lernen können. Und die wollen sich halt in so ein Thema spezialisieren oder vertiefen. Und ich glaube, da kommen solche Sachen wie Theoriestunden zum Thema oder Doppelstunden oder wo man die Leute halt nochmal zu diesem Thema runterbrechen kann, einfach, die kommen jetzt mehr. Weil es ist nicht mehr so, dass viele losgehen und also ich kriege auf jeden Fall immer mehr Feedback, wenn so ein Festival so ein Mischfestival ist, dass viele sagen zu mir, Gott, ich habe Bachata, ich habe Kizomba, ich habe Salsa, ich habe Kubanisch, ich habe Linie, ich habe dies. Was habe ich eigentlich überhaupt noch in der ersten Stunde gelernt? Dass viele dann am Ende sagen, okay, das war jetzt viel zu viel, ich muss mich eigentlich versuchen, auf dem Festival auf ein Thema zu spezialisieren, dass, damit man mehr mitnehmen kann. Also das ist auf jeden Fall das Feedback, was ich immer mehr bekomme.
Also auf jeden Fall hat sich auch von den Inhalten der Workshops Plan auch viel geändert. Also man findet nicht nur jetzt Tanz, Salsa und reicht, also es gibt viele Themen, und die vor 5 Jahren oder 6 Jahren die auch nicht gab.
Also ich sehe das auch so, also es hat sich sehr viel inhaltlich, also von der prinzipiellen Struktur, vom Konzept her ist es tatsächlich gleich, aber die Inhalte, also sehr, sehr ähnlich, sage ich mal, aber die Inhalte haben sich schon extrem entwickelt in den verschiedenen Tänzen. Wenn man jetzt nur Kuba spricht, definitiv auch. Wir hatten früher auch 3 Räume oder 4. Dann haben wir irgendwann einen speziellen Afro-Raum mit den Live-Musikern, auch Theoriestunden immer mal wieder eingebaut, schon auch ganz früh. Genau, und jetzt kommen, so wie Luis und Simon und Steffi auch gesagt haben, auch stärker Doppelstunden, vielleicht Intensivstunden zu bestimmten Themen. Also das, die Tänze verändern sich alle oder entwickeln sich alle ein Stück weit weiter. Auch die Tänzer selber entwickeln sich ja auch weiter und bringen neue Themen mit ein, ist ja auch in ihrem Interesse und im Interesse der Tanzszene. Vielleicht müsste man ein Stück weiter nochmal mehr Richtung, also wenn ich jetzt das auch nochmal kurz noch bei Bachata reflektiere, da ist es ja extrem die Entwicklung, sage ich mal. Da konnte ich mir früher, außer drei Schritten nach links und drei nach rechts, sage ich mal, kann nichts anderes vorstellen. Irgendwann hatten wir vier verschiedene Räume mit alles voll verschiedener Bachata-Themen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wir machen ja auch, ich denke, ihr auch alle Umfragen bezüglich unserer, sag ich mal, auch Kunden oder der Teilnehmer, was denen gefallen hat, was denen nicht gefallen hat. Und aus dem Feedback versuchen wir uns dann auch ein Stück weit dann auch wieder zu entwickeln oder zu verbessern. Ja.
Wie war denn, Luis, ihr musstet ja so ein bisschen gezwungenermaßen ein komplett neues Konzept fahren.
Ja, irgendjemand kommt auf die Idee, was Neues zu machen und mir dann abzugeben.
Ich weiß gar nicht, wer das war. Aber das mache ich ganz gerne. Ich entwickle irgendeine tolle Idee und dann ziehe ich mich aus der Verantwortung.
Nee, aber das Feedback war wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten ja dieses Jahr bei uns, dass die Leute spezialisieren mussten. Das heißt, die hatten entweder nur Afro oder halt nur Casino. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil viele natürlich sagten, ja, ich will nicht ein Wochenende nur Afro machen. Aber wiederum hatten wir auch viele, die genau das wollten. Also, und das Feedback von den Leuten, die da waren und sich wirklich ein Wochenende nur auf ein Thema spezialisiert haben. Also ich habe von vielen Leuten das Feedback gekriegt, dass sie mehr gelernt haben als jemals zuvor oder Sachen verstanden haben, was sie nie die Zeit hatten, das zu lernen, weil das ja zu viel auf einmal war. Aber es ist halt eine schwierige, es ist ein Balanceakt, weil du hast halt wirklich diese, also dir fallen halt viele Tänzer weg, weil du hast halt viele Fortgeschrittene, die sich spezialisieren wollen, aber vor allem die Mittelstufe-Tänzer, so die breite Masse, die wollen sich halt nicht unbedingt spezialisieren. Also die fallen dir schon ein bisschen weg dadurch. Aber für die Leute, die wirklich tiefer reintauchen wollten, war das sehr cool. Also das Feedback war wirklich sehr gut.
Eine Sache noch, wir haben ja zum Beispiel auch ein reines Ladies-Salsa-Festival mal gemacht und auch im Man-Style. Das war auch eine komplett neue Erfahrung für die Frauen, wenn die jetzt tatsächlich einen ganzen Tag lang nur an sich und an ihrem Körper, an ihren Bewegungen arbeiten können. Also das ist dann auch nochmal was ganz anderes im Vergleich zu den Durchschnittsfestival, sage ich mal, ja, von denen keines von unseren natürlich gemeint ist.
Luis hatte eben angesprochen, dass ihr habt jetzt in Hamburg oder wir haben in Hamburg viele Casual-Tänzer verloren im Vergleich zu den Unidanza-Events davor. Also wenn ich überlege, ich glaube, wir hatten im besten Jahr irgendwie so 700 Workshop-Teilnehmer und jetzt waren es, wir dürfen ja keine offiziellen Zahlen nennen, aber es waren deutlich weniger.
Es waren unter 400.
Ja, es war unter, genau. Entwickelt sich die Szene immer mehr zu so einer fortgeschrittenen Veranstaltung, die Festivals, oder gibt es immer noch genügend Inhalte für Casual-Tänzer? Oder verlieren wir die auch bewusst?
Also ich glaube, zu sein. Oh, sorry. Geh du.
Mach ruhig.
Ich denke, die Zahl der Personen ist abhängig davon, wie viele Events es im Jahr gibt. Früher waren zwei Festivals in Deutschland oder drei Festivals in Deutschland, da waren alle natürlich, jeder war auf diese Festivals. Jetzt fast jedes Wochenende und dann Deutschland hat sich auch jetzt ein bisschen mehr Connection zu Frankreich. Da haben wir auch die Festivals in Frankreich entdeckt. Und die Leute gehen jetzt überall und es ist normal, dass jetzt nicht mehr alle kubanischen Tänzer auf ein Festival treffen.
Ja, das war früher definitiv, da war, sag ich mal, die ganze Szene war natürlich konzentriert oder kam eher auch zusammen durch die verschiedenen Festivals. Geht es ein Stück weit auseinander, die gesamte kubanische Szene. Und ob die zur Frage, ob das Ganze jetzt mehr eine fortgeschrittene Veranstaltung ist, die Festivals, also ich denke, ich sage mal immer, es gibt ja bestimmte Voraussetzungen. Man sollte mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr mehr oder weniger intensiv getanzt haben, um überhaupt mitkommen zu können. Und dann kann man sagen, man kann bestimmte Kurse geben. Also wir versuchen das Programm immer noch so zu machen, dass, ich glaube, das machen die meisten auch, dass das auch für wirklich für jemanden, der ein Jahr einfach tanzt und auch gerne auf ein Festival gehen möchte, weil er das empfohlen bekommen hat, entweder über seine Tanzschule oder über Freunde, dass er da definitiv auch was mitnehmen kann. Ich glaube, ich spreche zumindest für uns, dass wir da niemanden abhängen wollen, ja.
Also ich habe ja die Hoffnung, sorry.
Nee, sag, bin durch.
Okay, also ich fange nochmal an. Ich habe ja die Hoffnung, dass sich das Ganze so ein bisschen entwickelt, dass halt die, oder das sieht man ja eigentlich auch schon so ein bisschen, dass die Festivals halt einfach unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also das eine Festival ist halt mehr geeignet für eine Mischung. Da hast du halt die Casual Dancer und die Fortgeschritteneren und vielleicht was, wo mehrere abgeholt werden. Dann hast du halt eins, wie jetzt das neue Konzept vom Unidanzer, wo es halt spezieller ist, dafür aber da neue Türen öffnet für Leute. Dann hast du die Festivals wie Cuba in Tunesia oder wie Timbuktu oder wie Kroatien, die halt nochmal diesen Urlaubsflair noch sehr viel stärker mit dabei haben, die aber auch alle wiederum ganz unterschiedliche Akzente setzen. Das heißt, ich habe eher die Hoffnung, dass dadurch, dass immer mehr Festivals da sind, dass es sich halt so ein bisschen, ja, jeder entwickelt sich in die Richtung und bietet halt was Unterschiedliches. Das heißt, wenn ich jetzt ein total Hardcore Afro-Wochenende machen möchte, dann gehe ich zum einen. Wenn ich es ein bisschen entspannter haben möchte, mehr Party, mehr Sonne, dann gehe ich zum anderen. Und wenn ich nochmal gemischt oder gemischt Salsa, Bachata, Kizomba, was auch immer, dann gehe ich zum anderen. Also ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ja.
Ich habe eine Frage an euch. Was denkt ihr denn, wird inwieweit jetzt unsere derzeitige Corona-Geschichte einen Einfluss haben wird auf unsere Tanzszene, auf die Festivals? Holger, ich hoffe nicht, dass ich dir eine Frage vorweggenommen habe.
Nein, gar nicht. Ich habe mich, weil ich diese Frage die letzten Male immer am Anfang gestellt habe, habe ich die tatsächlich diesmal, ich habe sie einfach nicht stellen wollen.
Ach so, okay.
Ja, dann sich die Leute vielleicht, schon wieder eine Corona-Frage.
Du auch, aber...
die Frage, ich find die Frage ja mega, mega spannend und mega relevant für uns.
Ja.
Also ich denke, Toni und ich, vielleicht sind wir jetzt die Nächsten, die jetzt hoffen, dass dieser Phase vorbei ist. Weil Klimaparadies Ende September, Kuba Stuttgart oder Festival Kuba Stuttgart auch Ende Oktober. Und wir hoffen, dass bis dorthin keine Corona mehr gibt. Also ich habe wieder angefangen zu organisieren, weil die letzten 3 Monate wusste man gar nichts. Also wir konnten nicht weiter organisieren, wir konnten auch nicht aufhören zu organisieren. Das Tanzverbot, es gab Zeit im Mai, wo ich mir gehofft, dass die Eventverbot ist nur bis Ende August. Ich habe gehofft, dass sie jetzt bis Ende September das machen, dass ich dann einfach sage, okay, ich habe jetzt Ruhe. Hm. Aber jetzt gibt es wieder Hoffnung, vor allem jetzt, wie die Situation in Deutschland sich entwickelt. Ich finde es positiv und ich bin jetzt positiv eingestellt, dass es jetzt wirklich stattfindet.
Also ich muss sagen, wieso fange ich denn immer gleichzeitig an, Mann?
Geil. Mach.
Nein, ich lasse dir den Vortritt dieses Mal.
Also ich denke halt, dass wir noch ein Problem haben werden mit der Einstellung der Tänzer. Jetzt nicht unbedingt jetzt für die, also Timbaparadies oder so, hoffe ich das Beste, dass alles gut läuft. Aber ich glaube, dass wir halt noch, wir haben halt 2 getrennte Meinungen in Deutschland. Wir haben die alles ja für fake halten. Die werden relativ schnell wieder auf der Tanzfläche sein, glaube ich. Und dann haben wir die übervorsichtig sind oder extrem vorsichtig sind. Und ich glaube, die wieder das Vertrauen zu kriegen, ihr könnt auf Partys kommen, ihr könnt auf ein großes Festival, wo 1000 Leute sind. Ich glaube, da, die werden erstmal wegfallen, solange es da nicht vielleicht irgendwie einen Impfstoff gibt oder sonst was. Ich glaube, die werden wirklich wegfallen. Und das ist halt, also ich kann es super schwierig einschätzen, wie viele das hier in der Salsa-Szene sind, die jetzt sagen, ey, scheiß drauf, oder sagen, nee, bloß nicht, jetzt erstmal nicht. Ich glaube, da werden wir noch lange mit zu kämpfen haben erstmal.
Ja, also da stimme ich dir total zu. Ich bin grundsätzlich immer jemand, der sehr optimistisch ist, weil ich mir immer denke, warum sollte ich vorher schon schlecht drauf sein, wenn es noch nicht eingetreten ist? Das ist ja nur negative Energie, die ich mir auch sparen kann. Deswegen habe ich immer noch die Hoffnung, auch gerade für Ende September oder Oktober, dass die Situation sich einfach schneller aufgelöst hat, als wir es im Moment vielleicht vermuten. Ich meine, sie kam auch schneller, als wir es alle erwartet haben. Ich habe da einfach die Hoffnung, für unser Festival, was im Juli gewesen wäre, hatte ich auch noch lange Hoffnung. Das haben wir aber jetzt schon vor einem Monat oder so abgesagt. Gar nicht mal, weil es schon hundertprozentig feststand, dass da solche Veranstaltungen nicht stattfinden könnte, obwohl ich es ehrlich gesagt jetzt auch mit den ganzen Auflagen nicht machen wollen würde. Aber genau, weil man halt dieses Problem hat, wie Luis sagt, dass du halt nicht weißt, wer kommt. Und es ist dann, also dann sprechen wir halt wirklich von einem Verlust, wenn du sagst, du machst halt das Festival mit den ganzen Ausgaben und es kommen halt nur 10% der Leute, dann sitzt du halt nochmal auf ganz anderen Kosten fest, als auf denen du jetzt festsitzt, dadurch, dass du es absagen musstest. Und zumal, wir haben halt immer ja alle von uns internationale Künstler, das muss mit dem Flug klappen. Das heißt, es muss ja nicht nur die Situation in Deutschland okay sein, sondern es muss ja irgendwie auch die Situation in ja halb Europa funktionieren. Deswegen, also es ist super schwierig einzuschätzen. Wir haben jetzt seit dieser Woche das erste Mal unsere Tanzschule wieder geöffnet und waren auch total hibbelig, weil es war super stressig, das alles vorzubereiten und dich an die ganzen Auflagen zu halten. Und das wird für ein Festival natürlich nicht einfacher, weil man liest echt einiges und interpretiert es dann doch immer falsch. Und ja, also es wird spannend. Ich bin optimistisch. Ich hoffe, wir kriegen September und Oktober wieder Festivals, weil ich wäre auch gerne mal wieder auf einem. Aber ja, super, super ungewiss. Also bei uns ist zum Glück im Moment sehr die Akzeptanz sehr gut. Also wir hatten bis jetzt einen guten Start. Aber ja, mal schauen.
Ja, das ist auch, was mich motiviert. Also dieser gute Start, was wir jetzt hatten, als wir die Tanzschule wieder angefangen haben. Also Feedback war sehr gut. Die Leute haben Lust, wieder in die Tanzschule zu kommen. Und wo ich jetzt mit der Promo wieder angefangen habe, eigentlich die Frage, die ich bekomme, oder ich habe viele Fragen bekommen, und sie fragen alle, wie die Konditionen sind, falls das Festival jetzt dieses Jahr nicht stattfindet. Mhm. Da machen sich mehr die Leute Sorgen, als sie wissen, wenn es stattfindet, das heißt, ist weniger Risiko da.
Ja. Also lustigerweise hatten wir sogar ein paar Mutige, die sich jetzt noch für unser Festival Tickets kaufen wollten, wo ich so dachte, seid ja noch optimistischer als ich. Das muss man erst mal schaffen. Den habe ich das jetzt leider erst mal gesagt. Aber ich glaube, letzte Woche oder so war der erste, war das letzte Mal die Ticketanfrage. Und ich so, okay,
ja.
Cool.
Ja, Luis hat ja ein bisschen Glück gehabt, ne? Luis war Ende Februar war das, oder?
Eine Woche, bevor es losging.
Genau, das war auch das letzte Mal, dass ich Salsa tanzen war, glaube ich.
Ja, ich glaube, bei vielen.
Ja.
Wir haben uns lustig darüber gemacht, Luis.
Ja.
Das wird nichts, das ist alles übertrieben. Und wir haben nicht dran geglaubt. Also keiner hat damit gerechnet, dass so passieren kann.
Ja, und zwei Wochen später hat Max dann im laufenden Betrieb sein Festival abgesagt. Das ist auch eine harte Nummer, oder?
Das war richtig hart. Das ist wirklich worst case.
Oh,
ja.
Da hatte ich so ein Mitleid, das konnte ich überhaupt nicht fassen.
Also das war richtig bitter.
Ich glaube, ich war zur gleichen Zeit in Nürnberg auf dem Festival.
Stimmt, da war auch eins, ja.
Ja, und ich hatte es halt nur nebenbei irgendwie über Social Media mitbekommen und ich so, oh krass. Und in dem Moment, ich glaube, das ist allen von uns durch den Kopf gegangen, dachtest du, oh, der arme Veranstalter, oh, was macht er jetzt? Die Kosten, die Dings, ist super GAU. Also offiziell nochmal mein Beileid, weil das ist echt.
Ja, das war krass. Ich war eine Stadt daneben im anderen Festival und habe mir das auch mitgekriegt. Das war war mir gerade auf dem Weg zum Kursen und dann kriege ich einen Anruf, hier ist alles abgesagt. Wie sieht es bei euch aus? Und ich war gerade in der Stadt daneben, ich war in Essen. Und da lief noch alles und das war so, nö, hier scheint doch alles in Ordnung zu sein. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass gleich auch so jetzt diese Meldung kommt. Aber
ja.
Ist dann auch nicht gekommen. Ja, das war krass.
Der Leo, also DJ Leo de Cuba, hat sich in der Podcast-Folge mit ihm ein bisschen beschwert, dass die DJs im Vergleich zu den tanzenden Kollegen, also zu den Dozenten, viel zu wenig Geld verdienen. Bei euch Festivals. Ich kann ja jetzt sagen, bei euch Festivals. Er hat sich ein bisschen beschwert, dass die Wertschätzung den DJs gegenüber ein bisschen fehlt, weil wenn man dann den Stundenlohn ausrechnet, dann, die arbeiten halt irgendwie von 22 Uhr, 21 Uhr bis spät in die Nacht. Jetzt dürft ihr dem Leo antworten.
Also ich als auch DJ sehe das genauso, aber wenn wir die Tickets nicht teurer verkaufen können, dann können wir auch nicht mehr Geld einnehmen und da haben wir das Problem. Es ist ein ewiges Kreislauf. Also ich glaube, jeder von uns ist bereit, DJs mehr zu zahlen, wenn wir auch mehr für eine Party nehmen können und die Leute das zahlen. Ich glaube, es ist einfach ein Kreislauf, weil was so Zeiser-DJs verdienen, ist eigentlich ein Witz im Vergleich zu anderen DJs in anderen Branchen. Und ich glaube halt, das hängt aber alles mit den Preisen, die man nehmen kann für eine Party. Also meine Meinung.
Dieser Thema ist sehr kompliziert, weil ich finde, DJs sind die wichtigsten, was Festival ausmacht. So, weil du kannst die besten Workshops haben, du kannst die besten Shows, die besten Workshops, aber wenn die Party nicht stimmen oder wenn es keine gute Party ist und wenn die Musik nachher nicht so gut ist, dann ist der komplette Festival vorbei. Also da hast du direkt, da wird es als schlechter Festival präsentiert. Umgekehrt, du kannst so mittlere Workshops haben und du hast nicht so viele große Namen, zwei große Namen und du hast nachher große Party oder super schöne Stimmungen auf der Party, dann ist das beste Festival überhaupt. Da gehen alle Leute nach Hause mit Tränen in den Augen. Und, aber was Preise angeht, ist kompliziert. Trotzdem, die Leute, wenn sie kommen wegen der Line-Up mehr. Also wegen die Tänzer mehr als wegen DJs.
Also ich dachte, du stellst nur einfache Fragen, Holger. Deswegen habe ich mich darauf eingelassen.
Ja, ich habe die gemeinen Fragen extra geschoben, weil du gesagt hast, so eine Stunde hast du Zeit und dann musst du Koffer packen. Weißt du, ich gebe dir die Chance zu sagen, Leute, ich muss jetzt dringend los.
Genau.
Und ich überlasse die nächste Folge gleich an.
Nee, aber ich sehe das ähnlich. Also es ist schwierig. Also es gibt manche Künstler, die verdienen natürlich im Verhältnis mehr als es die DJs, vor allem wenn man die Stunden betrachtet. Auf der anderen Seite haben wir ja auch, setzt sich auch ein Stück weit der Trend durch, dass man die DJs stundenweise einsetzt, zwei, drei Stunden am Abend, nicht mehr den ganzen Abend, sodass dann zumindest im Vergleich der Stundenlohn sich ein bisschen verbessert hat. Aber ich weiß, das ist jetzt nicht entscheidend, aber ja, es ist wirklich nicht kein einfaches Thema, wenn insgesamt viel übrig bleiben würde oder mehr oder wir höhere Preise auch durchsetzen könnten, dann wäre sicherlich für alle ein bisschen mehr übrig. Ja.
Habt ihr denn auch das Gefühl wie Eusim, dass die Festival-Teilnehmer inzwischen mehr Wert auf die Partys legen als auf die Workshops oder dass die Festival-Teilnehmer ein Festival eher danach bewerten, wie die Party stimmungsmäßig ist, als wie die Workshops waren? Oder ist es auf den verschiedenen Events unterschiedlich?
Also ich denke, also ich sag mal, bei uns wäre es immer noch so, dass das Festival von den Workshop-Teilnehmern lebt. Ohne die Workshop-Teilnehmer, die jetzt einen Fullpass kaufen, wäre ein Festival nicht möglich. Ich glaube, mit den ganzen Lineups, die wir alle auch haben, geht es nur mit Workshops, wenn der Anteil an rein Party-Interessierten entsprechend höher wäre, sage ich mal, vielleicht 70-30 oder 80-20, statt andersrum, dann wäre ein Festival nicht möglich. Aber ich sehe die Tendenz noch nicht wirklich
bei uns. Wir hatten das ja bei Unidanza auch. Wir waren ja auch eher ein Event, das für die Workshops bekannt war als für die Partys. Sind deswegen vermutlich auch so groß geworden, weil die Leute einfach eine riesige Auswahl an Workshop-Themen gehabt haben. Und auch wenn die Partys ja teilweise nicht gut waren, oder also sie waren, was heißt nicht gut, aber ich sag mal, im Verhältnis jetzt nicht zu vergleichen gewesen sind mit Saarbrücken zum Beispiel, Eusim, waren die Bewertungen fürs Festival immer extrem positiv, weil die Workshops gut gewesen sind. Und deswegen meine Frage, ob sich das gewandelt hat oder ob das tatsächlich abhängig ist von dem Event, auf dem ich bin.
Ich glaube, es ist so abhängig von den Schülern, die kommen. Es gibt halt, ich finde, es gibt inzwischen Festivalleute, die wirklich einfach Bock haben auf Partys und die Kurse sind geil, aber die haben halt einen sehr großen Stellenwert, sind halt, dass sie mit guten Tänzern tanzen können auf den Partys, zu guter Musik, die sie vielleicht in ihrer Stadt sonst nicht hören. Und dann gibt es halt die Mittelstufentänzer, sage ich mal, überwiegend, die halt, und das ist halt die breite Masse, die halt Kurse haben will. Ich glaube, das ist, da trennt sich so ein bisschen auch die Schüler. Es gibt halt solche und solche.
Da gibt es einen Unterschied auch zwischen Deutschland und Frankreich. Also ich sage nicht, dass die Leute wegen der Party kommen. Die Leute kommen 80% wegen der Workshops und wegen der Line-Up in den Workshops. Aber trotzdem, die Party muss gut sein. Wenn die Party nicht stimmt oder wenn die Party nicht so gut ist wie die Workshops, trotzdem ist nicht das Gleiche. Du kannst auch manchmal super Workshops haben, aber solange die Party nicht mega ist, so ist es für mich zumindest.
Ja, also ich wollte auch gerade, also für mich persönlich, kann ein Festival ganz unterschiedliche Spuren hinterlassen. Also da reicht es manchmal schon, wenn irgendwie zwei wahnsinnig gute Workshops oder ein Hammerkonzert oder eine unvergessliche Party, was ja oft, Partys sind ja oft nicht nur davon abhängig, wie gut der DJ ist, sondern auch mit wem du getanzt hast oder mit wem du getrunken hast oder mit wem du Spaß gehabt hast, mit wem du da warst. Das ist bei mir noch nicht mal abhängig vom Festival, also nicht immer bei dem Festival sind immer die Workshops gut oder bei dem Festival sind immer die Partys gut, sondern für mich muss nach dem Wochenende so ein, zwei so Wow-Momente dabei gewesen sein und die können dann echt aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen.
Ja, wie gesagt, das Publikum auch in Deutschland ist ein bisschen anders jetzt im Vergleich zu Frankreich. In Frankreich wirkt die Party machen viel aus. In Deutschland oder das deutsche Publikum legt nicht so viel Wert auf die Musik.
Nicht so viel. Da drehen wir uns wieder im Kreis, weil das Thema hatten wir eben schon, wo Luis gesagt hat, naja, es ist ja eigentlich die Verantwortung von den Tanzlehrern und den DJs und den Veranstaltern, den Tänzern die Musik und die Künstler näher zu bringen, ne?
Jo, also ich muss sagen, mich regt es immer auf, wenn ich an einem Salsa-Kurs vorbeilaufe und die Leute auf Reggaeton tanzen. Dann denke ich immer so, ja, Thema verfehlt. Wenn du einen Salsa-Kurs hast oder einen Casino-Kurs oder Timber-Kurs und dann läuft irgendwie ein Reggaeton-Lied und das machen leider sehr viele und dementsprechend, wenn du dann richtigen Casino, richtigen Salsa, richtigen okay, Casino, nicht diesen Timber, aber wenn du richtige Timber spielst, kommen dann Leute an und sagen, also ich hatte schon mal den Fall, da habe ich Timba gespielt, ein relativ schnelles Lied und dann kamen ein paar Schüler zu mir und meinten, die wollten so ein richtiges Partylied, so richtig so mit Stimmung und schnell und ich so, das Ding hat schon 108 BPM, wie viel schneller soll ich werden? Aber was die wollten, war halt ein Reggaeton und die haben aber Reggaeton als Timba oder als Salsa, weil sie es so von ihrer Tanzschule kannten. Und ich glaube, das ist halt so ein großes Problem.
Ja, also allgemein die Musikkultur fehlt noch ein bisschen in Deutschland. Das merkt man an den Konzerten. Es kann sein auch, dass in Deutschland wir haben diese Tanzsportkultur, Mentalität von Standard Latein, dass die Leute von dieser Kultur, auch wenn sie jetzt zu Salsa-Kursen gehen, es geht umso mehr wegen der Figuren. Sie wollen mehr Figuren lernen, aber es interessiert sie weniger die Musik. Das ist dann die Rolle von einem Tanzlehrer.
Ja. Unterschreibe ich.
Ich muss leider in einer Minute raus.
Nein.
Das ist halt warte mal, hat das, ist das, ist das, aber gibt es da einen Zusammenhang? Weil Toni meinte auch, er muss gleich los.
Da sind wir wieder bei dem romantischen Gemeinsamen, oder?
Ja. Es ist.
War ich mit dir bei Uni Danza und mit Toni in der Corona-Zeit unterwegs. Schon okay.
Ja, das war auf jeden Fall.
Bei der Süddeutschland. Seid ihr verabredet jetzt?
Stuttgart, Augsburg. Das ist ja nicht weit, ja.
Ich habe den nächsten Videocall von der Arbeit, deswegen das kann ich noch nicht mal faken, sondern der startet in 50 Sekunden und da bin ich leider mit leitende Funktion. Wenn ich da gleich nicht auftauche, dann ist ungünstig.
Ihr Lieben, aus technischen Gründen würde ich sagen, ich mache jetzt hier einfach mal Stopp. Ja. Wir reden seit über einer Stunde. Wir könnten auch noch Ewigkeit länger reden. Aber wir halten spannend. Vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Runde, ja. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Steffi, noch nicht losdüsen, weil die Spur muss noch hochgeladen werden. Ich drücke jetzt auf Stopp und wünsche euch allen einen total tollen Restabend und bis ganz bald.
Dankeschön für die Einladung und für das nette Gespräch und überhaupt für alles. War schön, euch mal gehört zu haben, wo ich euch schon nicht sehen kann.
Ebenfalls. Dankeschön.
Danke, Holger. Danke, alle.
Ah, ich war auf Mute. Danke an alle. Tschüss. War schön, euch zu hören. Umarmung. Bis bald.